das ist doch eine Frechheit, was der pfeift.
Was erlaubt Struss?
Ihr habt lange gewartet, nun ist die Zeit gekommen. Herzlich zurück zu dem Sportpodcast in Deutschland, zu Die Sportstunde. Wir sind wieder zurück aus der Winterpause, haben einige Themen für uns heute, für euch zurechtgelegt und wir freuen uns einfach tierisch, dass wir alle wieder am Start sind. Und möchte erst meine beiden Mitstreiter für den heutigen Abend begrüßen. Auf der einen Seite Tilman Voss.
Grüße, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben. Ich würde sagen, in dem Moment, wo die Welt einen nicht nur schlecht recherchierten, sondern auch sehr meinungsstarken Sportpodcast am dringendsten gebraucht hat, haben wir uns mal wieder zusammengesetzt, haben die Mikros entstaubt und haben einfach große Lust, mal wieder über das zu sprechen, was uns in der Sportwelt so bewegt. Die letzte Folge ist ja doch schon ein Weilchen her und da begrüße ich gleich in diesem Zusammenhang den dritten im Bunde, Luca.
Ja, großes Hallo auch von mir. Gut Kick in die Runde, muss ich direkt mal sagen. Lang war's her. Es wird endlich mal wieder Zeit, dass der digitale Stammtisch nicht mehr aus Passau, aber jetzt ganz verteilt in Deutschland zurück ist. Und ich freue mich mal wieder mit euch ein paar Minütchen, eine halbe Stunde, müssen wir mal schauen, zu plaudern über das ein oder andere Sportthema, was doch jetzt im heißen Transfersommer ansteht. Und aber bevor wir darauf zurückkommen, wann haben wir eigentlich die letzte Folge aufgenommen, Till?
Die letzte Folge, und da habe ich jetzt mal was rausgesucht, die war am 15. Dezember 2021. Und
da war die Welt noch in Ordnung.
Da war die Welt tatsächlich auf jeden Fall deutlich mehr in Ordnung, als sie es jetzt ist. Da habe ich mal auf die Seite vom Spiegel geschaut mit der Wayback Machine, was da so die Themen waren. Als erstes fiel mir direkt der Corona-News-Block ins Auge. 51.000 Neuinfektionen gab es am 15. Dezember. Außerdem gab es einen großen Artikel darüber, wie Olaf Scholz gerade gewählt wurde durch den Bundestag. Hat sich also zumindest an der deutschen Regierungsspitze nichts geändert seitdem. In der Sportwelt hat sich aber einiges geändert. Also man schaut nun mal in die Bundesliga, da hast du noch Mannschaften wie Bielefeld oder Fürth. Bielefeld tritt ja nächste Saison schon in der dritten Liga an. Wer war Tabellenführer?
Bayern München.
Wer sonst? Wer war Torschützenkönig?
Robert Lewandowski
mit 18 Toren nach 16 Spieltagen. Auf Platz 2 Patrick Schick, auf Platz 3, vielleicht kriegt ihr den auch noch hin.
Max Kruse.
Fast.
Lars Stindl.
Erling Haaland. Oh. Der hat damals noch Bundesliga gespielt. Ja. Und ich glaube auf Platz 4 Anthony Modest beim FC Köln. genau, ja. Es sind, glaube ich, lass mich kurz nachrechnen, ja, es sind tatsächlich 19 Monate. Nicht schlecht.
19 Monate, in denen auch viel passiert ist. Ich erinnere mich gerade dran zurück. Ich glaube, Till, du warst bei der letzten Aufnahme gar nicht in Deutschland, sondern noch in deinem Auslandssemester.
Ich war noch in meinem Auslandssemester, genau. Das Thema streifen wir aber, würde ich sagen, aufgrund der veränderten politischen Lage nur kurz. Genau, wir waren gar nicht zusammen. Dann haben wir ein Jahr jetzt zusammen in Passau gewohnt, haben keine einzige Folge aufgenommen. Jetzt wohnen wir alle wieder an verschiedenen Orten und jetzt fangen wir wieder an, was natürlich wahnsinnig genial ist. Hat noch irgendwer irgendwelche einladenden Worte zu sagen oder sollen wir direkt reinstarten?
Nicht lang schlacken, Kopf in den Nacken.
Nicht lang schnacken. Fang doch mal gerne an. Möchtest du ein aktuelles Sportevent ansprechen?
Super Überleitung, Till, danke. Ich habe natürlich gestern für uns drei das Wimbledon-Finale mir angeschaut. Beziehungsweise den ersten Satz, den habe ich noch verpasst. Habe dann aber ab dem zweiten kurz mal reingeschaut, weil dann nämlich selbst auch Tennis spielen, weshalb ich den dritten und den vierten nicht gesehen habe. Und dann zum fünften bin ich wieder eingestiegen und ich muss sagen, das war Tennis auf allerhöchstem Niveau. Djokovic, glaube ich, im ersten Satz relativ deutlich, aber letztendlich muss man sagen, für alle Tennisfans, der fünfte und letzte Satz, das war schon, also was der Alcaraz da gespielt hat, das war schon wirklich überragend und ich glaube, hat im Endeffekt auch verdient gewonnen. Ich war während dem Match ein bisschen unschlüssig, macht der Djokovic doch vielleicht noch den Deckel drauf aufgrund der Erfahrung, aber der Alcaraz, der war so Der hat so leicht, so jugendlich leicht gespielt. Also ich weiß nicht, ob ihr euch die Highlights immer angeschaut habt, aber der hatte da Schläge drin im fünften Satz noch, hat mehrere Stopbälle noch gespielt. Das war ein Gedicht, das war ein Traum. Ja, ich als großer Tennisspieler habe mich da auch ein bisschen wiedergesehen im Alcaraz.
Ja. Ja, also ich habe stellvertretend für uns drei die Highlights auch mal angeguckt. Das war schon stark. Also, aber finde ich beide auf höchstem Niveau.
Nein,
wenn logischerweise, was hätte man anderes erwartet bei so einem Finale? Ich fand es aber krass, also dass natürlich der Alcaraz erstmal den ersten Satz mit 1-6 so abschenkt und zwischenzeitlich ja dann auch nochmal ins Hintertreffen gerät. Das gibt für mich die Extraleistung der Woche.
Extra Leistung der Woche, der Preis geht diese Woche an Carlos Alcaraz. Ich glaube, er war im ersten Satz noch sehr, sehr nervös. Das kann man auch verstehen mit 20 Jahren im Wimbledon-Finale. Aber es war einfach interessant zu sehen, wie die beiden, ich habe einen Altersunterschied von knapp 16 Jahren, wie die beiden das einfach gemacht haben im Laufe des Matches. Das war schon sehr interessant.
Also ich bin jetzt der eine von uns, der keine Ahnung von Tennis hat und auch nichts irgendwie dazu gelesen hat oder geschweige denn irgendwas geguckt hat. Also ich habe, beziehungsweise das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, dass er das erste Mal Wimbledon gewonnen hat, wenn ich richtig liege. Richtig. Und jetzt habe ich eben gehört, dass er 20 Jahre erst war. Also es ist ja wirklich eine Wahnsinnsleistung. Also klingt ja für mich wie der junge spanische Boris Becker.
Moment, Boris Becker, Boris Becker war 17.
Wie schätzt ihr den ein?
Nein, er war, glaube ich, der drittjüngste jetzt, der jemals Wimbledon gewonnen hat. Das ist schon eine starke Leistung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der die nächsten Jahre auch sehr dominieren wird, der Alcaraz. Also der ist schon für sein Alter extrem, extrem gut. Ich glaube, der Djokovic hat selbst gesagt, er vereint so ein bisschen das Spielstil von Nadal, Federer und Djokovic in einer Person. Und ich glaube, das sagt schon alles. Ja.
Das war sein zweiter Grand Slam, oder?
Ich glaube, ja. Ja, ich glaube. Aber da müsste man vielleicht nochmal einen Live-Faktencheck machen, aber ich bin mir da unsicher.
Mhm. Also ist das jetzt die neue oder kommende Nummer 1 im Tennis? Also
er war schon vor dem Finale Nummer 1, also wird sich da nicht viel ändern. Also er ist momentan das Nonplusultra, auch wenn der Djokovic natürlich seine Grand Slam-Titel noch geholt hat die letzten Jahre auch, merkt man da schon, dass aber langsam auch eine Wachablösung stattfindet im Tennis. Aber muss auch mal sein, langsam. Also. Aber es war wirklich ein sehr hochklassiges Finale, war echt sehr schön anzusehen. Also wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube, die Highlights lohnen sich auch nochmal. Ja.
Die lohnen sich auf jeden Fall, genau, genau. Ja, gut, dann haben wir das Nicht-Fußball-Thema schon mal abgehandelt und können jetzt endlich zu dem gehen, was wirklich wichtig ist.
Fußball.
Ja, da kann man eigentlich momentan relativ wenig berichten. Die Ligen ruhen ja auch, genauso wie die internationalen Wettbewerbe. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, findig wie wir sind, trotzdem ein wenig in die Welt des runden Balls, der auf zwei Tore geschossen wird, reinzutauchen. Und naheliegend ist dann natürlich die aktuelle Transferphase. Und wir wollen uns, glaube ich, dabei mal auf den FC Bayern fokussieren. Denn da gibt es einiges zu besprechen. Da gibt es eine kleine Baustelle. Ich habe vorhin einen Spiegelartikel mit dem Titel FC Baustelle München gelesen.
Nicht schlecht.
Das trifft auf
Spiegel
jeden Fall,
plus jeden Cent wert.
Trifft auf jeden Fall den Topf auf den Deckel. Also Bayern hat einige Baustellen. Ich kann direkt mal sagen, aus meiner Sicht, könnt ihr ja gleich auch mal sagen, meiner Sicht die größte Baustelle für mich, die Sechserposition. Nicht wie vielleicht momentan in den Medien, wie einige Stürmer oder auch Verteidiger gehandelt werden. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Welche Position oder was die größte Baustelle beim FC Bayern? Transfermäßig über die Präsidium und so müssen wir nicht sprechen, ja.
Also wie es Luca Bosz schon gesagt hat, den Topf auf dem Deckel zu machen, jetzt hier. Ich glaube, die größte Baustelle ist immer noch der Sturm einfach, ja. Ich glaube, weiß nicht, ob ich jetzt, also Mittelfeld weiß ich jetzt nicht, da wird noch was passieren auch, denke ich. Ich bin gar nicht so drin in den ganzen Transfer-Updates bezüglich des FC Bayern, aber für mich, glaube ich, das Wichtigste als Fan auch ist erstmal wirklich Weltklasse-Stürmer zu holen. Ob es ein Kane sein muss, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es er werden. Aber da sehe ich, glaube ich, mittlerweile die größte Baustelle, das ist einfach der Sturm. Weil im rechtlichen im Mittelfeld, in der Abwehr bist du gut aufgestellt, denke ich.
Ich find das interessant, da bist du, Luca, genau auf der Linie mit unserem wunderbaren Thomas Tuchel, der ja anscheinend auch ziemlich auf der Suche nach einem Sechser ist. Für mich wäre auch der Sturm das naheliegendste, weil man da einfach momentan keinen großen Namen drin hat. Es wird ja Harry Kane gehandelt, mal gucken, ob der kommt oder nicht. Wäre meiner Meinung nach ein starker Transfer, selten verletzt, hat, glaube ich, auch Bock auf den Verein. Ist in einem Alter, gerade Stürmer können ja ins hohe Alter noch relativ gute Leistungen bringen, Stichwort Robert Lewandowski, hat, glaube ich, auch große Lust, Titel zu gewinnen, was er mit den Spurs bisher nicht möglich war. Und ich habe mir das auch mal mit den Sechsern überlegt und was als Argument angebracht wurde, das war schon, dass den Bayern so ein Spielertyp wie Javi Martinez fehlt. Also so jemand, der halt hinten einfach nur alles wegverteidigt und überhaupt keine Ambitionen nach vorne so wirklich drin hat, was ja bei einem Kimmich die Saison anders war. Dann hast du einen Goretzka, der dazu auch noch laut, ich habe nicht jedes Spiel gesehen, aber wahrscheinlich ziemlich underperformed hat. Das wurde als Argument angebracht, dass man eben so einen Spielertyp brauche. Und das ist ein Argument, was ich irgendwo auch verstehen kann.
Wir brauchen einfach so einen dreckigen Sechser, der alles abräumt. Vielleicht auch ein bisschen passspiel kann. Und damit hat es schon viel getan. Und die Tore vorne, die schießen sich natürlich nicht von alleine. Ich muss auch sagen, Kane, sehr, sehr guter Stürmer. Aber für den Preis, den wahrscheinlich der Manager von Tottenham aufrufen wird, weiß ich nicht, ob man das Geld nicht besser anlegen sollte in einen stabilen Sechser mit einem stabilen Grundgerüst. Ja, sehe ich anders, aber gut.
Es werden wahrscheinlich so um die 100 Millionen.
Ja.
Und da kannst du natürlich viel Geld dann auch versenken drin, das stimmt schon.
Aber ist es überhaupt noch ein gewünschter Spielertyp? Also ihr habt jetzt von so einem dreckigen Sechser geredet. Ich finde Leon Goretzka, der erfüllt schon seinen Job ganz gut als zweikampfstarken, offensiven Mittelfeldspieler. Aber so Marc van Bommel-Type oder Javi Martinez, wen wollt ihr denn, wen seht ihr da auf der Sechs am ehesten? Also weiß nicht, ob Declan Rice da gut gewesen wäre, vielleicht, aber wo im Weltfußball gibt es denn noch diese ganz klassischen, dreckigen Sechser, die alles abräumen?
Das habe ich mich nämlich auch
gefragt. Mir würde gerade akut keiner einfallen. Luca.
Ja, da wurde natürlich mal Declan Rice gehandelt, der natürlich jetzt auch wieder Geschichte ist, der wahrscheinlich auch viel zu teuer gewesen wäre für Bayern. Gerade ist, glaube ich, keiner so richtig auf dem Markt, der mir wirklich wie Arsch auf Eimer einfällt. Da müsste man entweder so einen alten Hausdegen holen oder halt einfach einen Jungen, den man entwickeln kann. Aber das stimmt schon, da ist momentan nicht so richtig wer auf dem Markt, der mir jetzt sofort einfällt. Es wurden mal so Namen gehandelt wie Heuberg nochmal zurückholen oder so.
Einfach sparen.
Oder hier, wie hieß es, der eine ganz gute WM gespielt hat, der Name fällt mir gerade leider nicht ein, von Marokko, der Sechser, der bei Florenz spielt.
Amrabat, glaube ich.
Genau, Amrabat. Aber die sind auch nicht alle so überzeugt.
Das ist ja keine Welt.
Ja, also Heuberg ist, wie meine Oma aus dem Ruhrgebiet sagen würde, kompletter Kappes. Es gibt, tatsächlich wäre Declan Rice die 1A-Lösung gewesen und die ist weg. Von dem her würde ich sagen, es ist aus Bayern-Sicht schlauer, sich jetzt erstmal um den Harry Kane zu bemühen, wenn man da eine annehmbare Ablöse bekommt. Wollen wir noch über die Abwehr sprechen? Da sind die Weichen ja schon relativ gestellt.
Ganz kurz.
Da ist ein Hernandez weg, ein Pavard geht vielleicht. Und was haltet ihr eigentlich von dem Pavard-Walker-Spielertausch, der sich eventuell anbahnen könnte? Ich sag's ehrlich. Ja, beziehungsweise nicht direkt Spielertausch, aber es ist wohl relativ klar, dass wenn Pavard geht, dann würde Walker kommen. Ich sag's ehrlich, finde ich gar nicht so schlecht.
Ich bin mir da unsicher.
Sehe ich anders.
Ich bin mir da unsicher. Also
finde ich gar nicht so schlecht, weil Pavard jetzt inzwischen deutlich genug gezeigt hat, dass er keinen Bock mehr auf die Bayern hat.
Pavard darf gehen. Ob da jetzt ein Kyle Walker für kommen muss, ist eine andere Frage. Vielleicht, wenn der Harry Kane kommt, dass er einen englischen Companiero da hat. In der Mannschaft, ob es da irgendwie eine Rolle spielt, weiß ich nicht, aber ich finde, das ist auch, warum noch einen Walker holen? Wie alt ist er auch schon jetzt in einem sehr hohen Alter?
33 oder 34.
33 ist er schon, oh ja, gut.
Also
ich bin mir nicht 100% sicher, aber für einen 33, 34-Jährigen, wo der Vertrag in einem Jahr ausläuft, 20 bis 30 Millionen auszugeben, das Geld kann man wesentlich besser investieren. Und man hat einen Masoi, der natürlich jetzt auch nicht die 1AA-Lösung ist, aber auf den man vielleicht mal aufbauen könnte. Dann holt man sich halt noch so einen Innenverteidiger, der beides spielen kann, wie der Pavard.
Ja.
Ich hatte noch so einen alten, für so einen alten ausgedienten Spieler 20 bis 30 Millionen und noch Gehalt on top, wo ich gar nicht wissen will, wie viel der dann noch verdient. Also sehe ich schwierig persönlich. Natürlich kann immer noch gut sein für ein, zwei Saisons, aber ja, Geld kann man besser investieren, meiner Meinung nach.
Das ist gut möglich. Ich glaube, bei Pavard ist auch einfach das Problem, den kriegen sie momentan nicht so wirklich los, weil der möchte ja Innenverteidiger spielen. Und es gibt momentan keine so wirkliche Mannschaft von einem Format, wie er es sich wünscht, die den als Innenverteidiger spielen lassen möchte. Pavard spielt ja rechts. Da spielt doch bei Bayern auch Stanisic, oder? Das
ja.
Stanisic kann alles spielen.
Man hätte also auch eine interne Lösung. Ja gut, ob ein Walker so sinnvoll ist, während ich wiederum die Abgänge von Hernandez und Pavard, ohne jetzt böses Blut irgendwie den beiden hier unterstellen zu wollen, als wichtig und richtig empfinde. Also gerade ein Pavard hat, finde ich, wahnsinnig viel geleistet. Hernandez halt oft verletzt. Da kann man argumentieren, ob das jetzt so die feine englische Art war, nachdem sich der Verein so hinter sich gestellt hat. Aber am Ende, Reisende soll man nicht aufhalten. Würde ich einfach mal sagen.
Ja, also kann man echt froh sein, dass man noch so viel Kohle für den Hernandez bekommen hat.
Und dann den Kim,
die Kohle,
dann Kim gleich.
Genau, da sind wir direkt beim nächsten Innenverteidiger. Ich glaube, den haben wir alle noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich muss sagen, ich habe ihn noch nie spielen sehen. Ich habe jetzt nur Artikel über ihn gelesen. Aber was ich gelesen habe, war sehr gut. Also wir zahlen ja jetzt im Prinzip nur 5 Millionen drauf für ihn. Sind wir mal gespannt, wie er sich schlagen wird. Aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, stimmt mich auf jeden Fall positiv. Oder wie seht ihr das?
Ich habe ihn auch nicht so auf dem Schirm gehabt vorher, muss ich sagen. Aber ich glaube, was ich auch so gelesen habe, fairerweise, ich habe ihn auch noch nicht spielen sehen, richtig, ist es schon, glaube ich, ein cooler Verteidiger. Der könnte schon sehr gut reinpassen auch in dieses System vom Tuchel.
Ist, glaube ich, mit einer der besten Lösungen, die man hätte bekommen können.
Ja, also da bin ich...
Genau. Möchte noch jemand irgendwas zu Bayern-Transfers loswerden? Ich habe nämlich eine wahnsinnig gute Überleitung parat.
Ich habe in der Tat noch eine Frage. Ja. Wir haben jetzt viel über...
Schade.
Mr. Überleitung verkacken, Luca Boot.
Wir müssen noch ein bisschen über ein paar... Also, was mich interessieren würde, wir haben jetzt über Zugänge gesprochen für Bayern. Wen würdet ihr denn gerne nicht mehr bei Bayern sehen? Wer muss verkauft werden? Wer muss weg aus eurer Sicht?
Bitte jetzt den Namen des prominenten Zugangs aus der letzten Saison noch nicht nennen. Da ist nämlich mein Übergang drin versteckt. Ich glaube, dass Goretzka momentan ziemlich mit dem Wechsel liebäugelt, so wie das klingt zumindest, auch im Trainingslager jetzt, was ich heute gelesen habe. Das könnte gut passieren und sonst muss ich sagen, gut, Jan Sommer wird wahrscheinlich gehen.
Herber Verlust. Mhm.
Das ist das Beste für ihn, für Jan Sommer persönlich, weil ich denke immer noch, dass er ein sehr guter Keeper ist. Und der wird, sobald neuer, man weiß es natürlich nicht, und das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber man geht natürlich davon aus, dass neuer wahrscheinlich relativ schnell wieder Nummer 1 ist und dann hat ein Jan Sommer in Bayern, also der kann wirklich, wenn Inter ihn will, dann muss er dahin.
Ja, also man kann, glaube ich, schon von ausgehen, also der Trainer, der Tuchel hat ja jetzt gesagt, dass der Neue jetzt nicht zum ersten Spieltag wahrscheinlich im Tor stehen wird, aber ich denke mal ab Spieltag 6, 7, 8, aller spätestens, und bis dahin kann man meiner Meinung nach den Ulle noch reinstellen hinten drin, und dann kann der Jan Sommer sich einen anderen schönen Verein aussuchen.
Richtig. Und wenn es der Ulle nicht macht, dann macht er Tom Starke nochmal, das wäre ja auch gar kein Problem.
Das ist richtig, oder Bernd Dreher, vielleicht setzt der sich nochmal rein. Und jetzt kommt meine vorbereitete Überleitung, weil Sadio Mané ist ja auch ein absoluter Streichkandidat und wir haben vorhin über klug angelegtes Geld gesprochen und über Investments, die man vielleicht noch, oder Einnahmen, die man noch generieren möchte.
Wo?
Und wo könnte ein Sadio Mané für viel Geld hinwechseln?
Boah.
Nicht zu Barcelona.
Wahrscheinlich nicht zu Barcelona, sondern eher in die andere Richtung. Und da gibt es wohl Interessenten, wie, ich lese kurz vor, Al-Ittihad oder Al-Hilal, die einiges zahlen wollen würden. Und das leitet ja gleich über das nächste Thema, über das wir noch kurz reden wollten, nämlich die Flut an Angeboten für Spieler aus Top-Ligen, die derzeit aus Saudi-Arabien kommt, mit unfassbaren Ablösesummen, unfassbaren Gehaltsvorstellungen und auch einem wachsenden Erfolg bei eigentlich so Spielern, die so ein bisschen, man denkt, vielleicht über den Zenit sind, aber dann kommen auch so Spieler, die jetzt nicht schon 35 sind, sondern eigentlich noch relativ in der Blüte ihrer Karriere stehen. Und ja, was haltet ihr davon?
Ja, du hast es schon angesprochen. Ich glaube, du meinst unter anderem damit auch einen 26-jährigen Ruben Neves, der einfach mal von einem Stammplatz von Wolverhampton Wanderers, wo er, glaube ich, jetzt war, nach Saudi-Arabien gewechselt ist, wo man sich natürlich schon fragt, warum und wieso macht man das? Die Antwort wird wahrscheinlich ganz viel Geld sein. Ja, das ist mal, also was heißt erschrecken, würde ich jetzt nicht sagen. Es kommt jetzt auch nicht so überraschend um die Ecke, weil man ja schon im Winter mit Cristiano Ronaldo gab es den großen Transfer nach Saudi-Arabien. Aber das wird jetzt immer mehr, ne? Benzema ist rüber gewechselt. Steven Gerrard ist jetzt Trainer. Was haltet ihr davon?
Dass fraglich. Der super
traditionsbewusste Steven Gerrard jetzt Trainer in Saudi-Arabien
ist. Super fraglich. Habt ihr das Video gesehen?
Ja, ich habe heute eins gesehen, wo irgendwie Leute da anschreit, die nicht wissen, wo sie hinlaufen sollen.
ich habe so ein Video, wo er sich vorgestellt hat auf Arabisch. So. Das war irgendwie ein bisschen.
Ach so, ja, da kommen wir, glaube ich, zu Fußball. Das werden wir in Zukunft öfter erleben, wo man sitzt und sich denken wird, ach krass, das hätte ich aber von dem nicht gedacht. Ich glaube, das wird die nächsten Jahre öfter passieren, dass eben dann doch, ja, vielleicht auf den ersten Blick sympathische Fußballer oder die dann eben doch gesagt haben, ich gucke nicht nach dem Geld, dann doch solche Angebote auch annehmen müssen können. Also ich kann es verstehen. Also wenn du da so mit Geld zugeschüttet wirst, dann kann ich da jetzt nicht drüber urteilen. Aber im Fall
absolut.
Im Fall Steven Gerrard fand ich es schon nicht so geil, muss ich sagen. Ja.
Nee, ja, nicht wirklich.
Wer mir auch noch einfällt, ist N'Golo Kanté, der natürlich vorher immer ein sehr sauber Mann-Image hatte.
Zum Beispiel.
Wo er mit einem Smart rumgefahren ist und jetzt auf einmal auch dem Ruf des Geldes gefolgt ist. Ja, das. So Entwicklung gibt es leider immer im Fußball oder in letzter Zeit, in den letzten Jahrzehnten öfters.
Aber auch ein Luca.
Ich kann auf der anderen Seite kann ich total verstehen, wenn du für 3 Jahre 80 Millionen geboten bekommst als Gehalt, so what the fuck.
Es muss jeder für sich selber entscheiden am Ende.
10 Generationen ausgesorgt gefühlt.
Also ich glaube, das ist der logische Weg, den dieser Fußball momentan geht in seiner Kommerzialisierung. Ich meine, wenn ich jetzt ein Spieler wäre, der jetzt so 33 ist, wo ich weiß, ich habe vielleicht noch 1-2 Jahre in den Top-Ligen, wenn es hochkommt, und dann bietet mir einer dieser Vereine wirklich ein astronomisches Gehalt an, dann würde ich zweimal überlegen, andererseits würde ich mir auch denken, möchte ich jetzt wirklich nach Saudi-Arabien, weil ich verdiene auch hier Millionen.
Lionel Messi hat es nicht gemacht.
Naja, gut, der verdient ja trotzdem auch in
der USA. Der verdient aber auch genug, glaube ich, in Miami.
Aber was ich sagen wollte, eben ein Luka Modric zum Beispiel hätte ja auch anscheinend nach Saudi-Arabien wechseln sollen, diesen Sommer schon. Und der hat es, glaube ich, jetzt aktiv gesagt, der macht es ja wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber
ja, das sehen wir mal dann.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wie seht ihr das jetzt? Ist ja Saudi-Arabien sehr groß im Aufrüsten, jetzt seit dem Winter. Ich sehe da so ein minimales Phänomen. Vor ein paar Jahren war es China, wo die Liga so 2-3 Jahre so richtig aufgerüstet hat, die Spieler aus dem Westen, die Topspieler mit Geld zugeschüttet hat. Da nochmal 5 Jahre oder 6, 7, 8 Jahre davor war es Russland. Also irgendwie gibt es immer mal wieder alle so 5, 6, 7 Jahre eine Liga, wo wieder massiv Geld investiert wird in europäische Topspieler. Denkt ihr, das ist jetzt wieder so eine, in Anführungsstrichen, Eintagsfliege für 2-3 Jahre oder ist das ein nachhaltiges Investment das ist ja vom saudi-arabischen Staatsfonds, wird ja das Ganze finanziert, weil sie ja so ein bisschen den Sport voranbringen wollen, wenn man es mal einfach ausdrückt, in Saudi-Arabien. Wie seht ihr das? Ist das eher so ein kurzfristiges, eine Eintagsfliege oder wird das schon jetzt ernst zu nehmen sein aus Saudi-Arabien?
Ich sage, dass das eine neue Dimension hat im Vergleich zu Russland und China, weil das ist ja nicht die erste Sportart, wo Saudi-Arabien sich so aktiv einkauft. Es gab ja zum Beispiel den Golf, wo sie ganz aktiv drin sind, auch Formel 1. Und ich meine auch momentan bei der Tour de France siehst du ja so Teams aus so Golfstaaten, wie zum Beispiel das Team vom Tour-Zweiten.
Ja, beim
das
Golf
Team
muss man sagen,
UAE,
das habe ich gelesen,
was auch eines der größten Teams quasi ist.
Den kompletten.
Und
allein
dadurch, dass du Golf. Cristiano Ronaldo jetzt zum Beispiel dahin gelockt hast, das ist ja so ein Spieler, hast du ja in China oder Russland, hast du den ja nie bekommen. Also, das. Ich sage, dass da einfach zu viel Geld im Umlauf ist, als dass das nur eine Eintagsfliege sein könnte.
Also, du hast ja eben auch kurz schon mal den Golf angesprochen. Oder die Sportart Golf, besser gesagt. Da bin ich jetzt auch über einen Artikel gestolpert, wo, also das wusste ich vorher noch nicht, weiß nicht, wie, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber sie haben einfach mal also es gab bis von einem Jahr oder einem halben Jahr, ich bin da nicht ganz richtig drin, drei große Verbände oder drei große Turniere, die übers Jahr immer von Golfturniere, die über Tourneen gespielt worden sind, und dann hat Saudi-Arabien die aufgekauft und jetzt haben sie quasi den ganzen Golf-Sport gekauft. Also es ist nur eine von vielen Sportarten. Dann haben sie noch die asiatische Winterspiele 2029, werden sie ausrichten.
Stimmt.
Das ist auch was vollkommen Absurdes. Also die buttern schon ordentlich rein, muss man sagen.
Also Golf gerade sehr extreme Diskussion, dieses Liv-Golf heißt das, ne? Was die Saudis da gemacht haben. Welche Spieler da mitmachen, welche Spieler da nicht mitmachen, hat die Golf-Profi-Branche, sag ich mal, die Golf-Profi-Liga oder die PGA-Tour schon ordentlich zerschossen. Also das hat schon einiges angerichtet in dieser Sportart. Also das bin ich gespannt. Das kann natürlich mit anderen Sportarten auch jederzeit passieren. Also das ist der Fußball zum Beispiel auch, glaube ich, nicht ausgenommen. Leider Gottes.
Gutes Sportswashing.
Ja.
Ja,
absolut.
Total.
Absolut.
Das wird uns auf jeden Fall, glaube ich, noch länger beschäftigen. Ja.
Das wird uns noch.
Jonah, mach mal was Witziges. Lass mal jetzt
länger,
was Witziges machen.
Das wird uns noch länger beschäftigen. Ich habe auch noch eine Rubrik mitgebracht, die mich schon länger beschäftigt hat. Und zwar sind wir so drei sehr nostalgische Typen. Und ich war jetzt einfach mal auf den Kicker unterwegs und habe mir mal ein Spiel rausgesucht aus dem Jahre, aus der Saison 2006, 2007. Und ich wollte einfach mal mit euch kurz mir dieses Spiel anschauen. Also nicht anschauen, sondern mal kurz mehr auf die Daten schauen und auf die Aufstellung vor allem schauen. Es war am 14. Oktober 2006, da hat der HSV zu Hause gegen den Schalke 04 gespielt. Beide noch in der ersten Liga natürlich damals. Schalke hat damals, muss man heutzutage dazu sagen, leider Gottes, Schalke hat damals 2-1 gewonnen in Hamburg. Tor geschossen, passt auf, haltet euch fest. Hamid Altintop, Piotr Trochowski und Marcelo Bordon, das ist natürlich der absolute Hammer. Also hat Schalke.
Stimmt, Altintop, der war ja.
Da hat Schalke gewonnen und ich glaube, was aber am meisten Sinn macht, mal ganz kurz die Aufstellung hier anzuschneiden, weil das ist der absolute Hammer. Und ich glaube, das ist eine Rubrik, die wir öfter einführen müssen, mal so alte Spiele mal sich anschauen, was für Legenden damit gespielt haben, das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Spieler raten wollt oder nicht, aber ich glaube, wir gehen einfach mal.
Ja, wäre cool.
Wäre cool, Luca?
Ja, okay. Wir können ja mal ein paar reinschmeißen. Also mir fällt jetzt spontan Asamoah ein. Hat er da gespielt?
Bei Schalke jetzt, meinst du?
Ja.
Ja, Asamoah hat an dem Spieltag war der gar nicht im Kader, der Gute.
Dann war der wahrscheinlich verletzt.
Muss er verletzt gewesen sein, weil normalerweise ist Asamoah auf jeden Fall eine Bank im Sturm bei Schalke.
Also ich fange mal im Tor an. Bei HSV würde ich vermuten Frank Rost.
Nee, umgekehrt, Luca, umgekehrt. Frank Rost hat
bei
Schalke.
Der war doch noch bei Schalke davor. Das weiß ich noch.
Ich dachte, bei Schalke wäre Matthias Schober.
Nee. Also Hamburger HSV im Tor, Sascha Kirstein, in der Tat.
Ah. Ja. Und Frank Rost, Frank Rost dann bei
Frank
Schalke.
Frank Rost beim S04 im Tor, ja.
Dann Verteidigung, Marcelo Bordon hast du ja schon gesagt.
Ja.
Mladen Krstajic würde ich noch sagen.
10 Punkte.
Christian Panda vielleicht noch.
Christian Panda hat öfter mal auch Mittelfeld gespielt, hat aber diesen Spieltag nicht im Kader, nicht im Aufgebot.
Kobiashvili.
Levan Kobiaschwili hat gespielt, hat in der 73. Minute auch eine gelbe Karte bekommen. Der kleine Schelm.
So nämlich. So nämlich.
Weitere Legende vom S04 in der Verteidigung, der auch bei Bayern lange Außenverteidiger gespielt hat.
Naldo?
Nee, bei Bayern. Bei Bayern.
Ach, bei Bayern.
Rafinha. Rafinha.
Auch natürlich eher eine gelbe Karte bekommen, der Rüpel.
aber halb Mensch, halb Tier, HW4 war noch nicht dabei, oder?
Bei beiden glaube ich nicht, bei beiden nicht, nee. In der Tat nicht.
Ebbe Sand.
Ebbe Sand bei Schalke 04 in der Tat nicht im Kader an dem Spieltag.
Okay. Kevin, ja, sag du.
Kevin Kurani.
Auf zwei, das heißt.
Emil Mipenza.
Auf zwei, das heißt Flag antwortet nicht. Kevin Kurani war in dem Kader auf jeden Fall. Er hat gespielt. Kevin Kurani hat gespielt.
Mhm. Lincoln war eben schon von Till, glaube ich, eingeworfen.
Hat auch gespielt. Lincoln, überragender Spieler.
Mhm. Die Mittelfeld, da fällt mir gerade so ein. Jörg Böhme fällt mir ein.
Hast du den ausgepackt, aber den sehe ich dir leider auch nicht im Kader an dem Spieltag.
Beim HSV hier David Jarolim.
Langsam. Also David Jarolim hat auf jeden Fall gespielt, hat auch in der 43. Minute gelb-rote Karte bekommen.
Was war das denn für ein Treterspiel?
Raphael van der Vaart nicht im Kader, aber apropos Treter, hier sind noch ganz andere Treter am HSV mit dabei, wenn ich mal zwei Namen nennen darf: Nigel de Jong und Paulo Guerrero. Lässig. Grüße an Sven Ulreich bei Paulo Guerrero. Grüße. Richtig. Ich gehe mal, um das mal zu beschleunigen. Habt ihr beide Trainer am Start? 2-6, 2-7? Zwei Nö. Absolute Legenden.
Trainer, warte mal kurz. Hüb Stevens eventuell? Nee. Dann hätte ich Martin Jol.
Nein, die sind ganz falsch.
Magath war bei Bayern. Hier stimmt, wahrscheinlich ja. Irgend so ein Michael Skibbe.
Beide falsch. Nehmt ihr das
Thomas
erst,
Doll.
Ist erstbeste. 100 Punkte für Till bei Hamburg SV. Thomas Doll auf der Trainerbank. So, und beim Schalke
Ralf Rangnick.
Ah, nee, nochmal. Denkt nochmal. Das war die gute Zeit von Schalke war das.
Ja, hübsch sehen.
Mirko Slomka, Leute.
Mirko Slomka, okay. Wusste ich gar nicht, dass der mal Schalke trainiert hat.
Ich möchte noch ein paar Namen in den Raum werfen, bevor wir hier weitermachen thematisch. Beim Hamburger SV, Juan Sorin von Argentinien. Joris Matthijssen.
Boah, stark, Joris Matthijssen.
Rafael Vicky, auch noch damit dabei gewesen. Mhm. Boubacar Sanogo, sehr starker Stürmer auch gewesen am HSV.
Total.
Und auf der Bank sind noch ein, zwei Brecher, wie Benny Laut zum Beispiel. Darf man nicht vergessen. Und bei Schalke 04 noch natürlich Hamid und Halil Altintop, beide in der Startformation. Und auf der Bank noch einige Legenden, unter anderem Mesut Özil, Gustavo Varela,
aha,
Peter Löwenkranz, Sebastian Bönig, Tim Hochland und nicht zu vergessen der große Alexander Baumjohann.
Alexander Baumjohann, der deutsche Messi.
Der deutsche Messi. Also wie gesagt, Schalke ging ja als Sieger vom Platz mit einem 2-1-Sieg in Hamburg. Und ich glaube, das ist eine Rubrik, die möchte ich jetzt einführen.
So können wir ja nächste Saison, kommen wir auch nochmal zweimal in den Genuss dieses Spiels. Nur in der
zweiten Liga. Ja.
Gut, ich glaube, damit sind wir soweit mit den Themen fast durch. Und bevor wir uns jetzt aber in die Sommerpause verabschieden, haben wir noch was Kleines vorbereitet. Ihr sollt ja auch einen gewissen Mehrwert, unsere Hörer sollen ja einen gewissen Mehrwert aus dieser Folge ziehen. Und am Anfang haben wir auch schon erwähnt, dass momentan der Fußball weitestgehend ruht, was zumindest die Ligen angeht. Man ist ein bisschen im Sommerloch. Und damit einem aber vor dem Fernseher nicht zu langweilig wird und man sich nicht irgendwelche Trash-TV-Serien anschauen muss, haben wir für euch mal ein paar Sportevents für den Sommer rausgesucht, mit denen ihr euch vor dem Fernseher die Zeit vertreiben könnt oder wollt. Ich würde sagen, wir, Luca und ich, wir haben das, glaube ich, gemeinsam so ein bisschen vorbereitet. Wir können ja einfach mal so abwechselnd das hier vorstellen. Oder ich glaube, Jona kann das auch sehen. Luca, fang doch gerne mal an mit dem ersten Event, was da auf der Liste steht.
Da würde ich direkt mit der Frauen-WM, die jetzt wirklich...
Schaue ich nicht, schaue ich nicht.
Wieder Fußball.
Ganz, Frauenfußball schaue ich nicht.
Ganz knapp vor der Tür steht, die findet oder startet am 20.07. Ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommen wird. Vielleicht läuft die WM dann schon oder sie ist startet in ein, zwei Tagen, man weiß es nicht. Und läuft aber noch bis zum 20.08. Ich denke, bis dahin ist diese Folge draußen. Findet dieses Jahr in Australien und Neuseeland statt. Das ist eine Neuheit. Und was noch eine Neuheit ist, ist erstmalig bei einer Frauen-WM 32 Teams dabei sind. Also die größte Frauenfußball-WM überhaupt. Und natürlich jetzt, lange war es in der Schwebe, auch wird es jetzt auch in Deutschland übertragen. Also man genau. kann sich über legale Wege die Spiele anschauen und nicht über VPN. Und so weiter und so fort. Dann würde ich jetzt zum nächsten Sport-Event-Tipp von uns überschreiten.
Ganz kurz zur Frauen-WM, sorry, wenn ich da unterbreche. Also habe ich auch eine Überladung verkackt, Luca? Habe ich auch eine Überladung verkackt? Nee, ist mir auch egal jetzt. also
alles
Frauen-WM auf jeden Fall bitte, ist, glaube ich, ein Muss, dieses Jahr zu gucken. Aber die Anschlusszeiten sind ziemlich aus europäischer Sicht sehr, sehr ungeil.
Das stimmt
natürlich. Aber ich glaube, dass, weil wir an den Männern gerade so wenig haben in der Nationalmannschaft, glaube ich, haben die Frauen da Support verdient einfach.
Absolut.
Also. Ja. Über die Männernationalmannschaft wollen wir jetzt heute keinen Fass aufmachen.
Und wir hoffen, dass die Frauennationalmannschaft nicht denselben Weg geht. Da bin ich aber absolut überzeugt, dass das 2-3 gegen Sambia einfach ein Ausrutscher war, der sich nicht wiederholen wird. Da mache ich mir keine Sorgen.
Aber auch das muss man erstmal schaffen.
Das muss man auch erstmal schaffen, auf jeden Fall.
Okay, Luca.
Gut, nächstes Event. Soll ich gleich vorstellen? Das ist nämlich die Leichtathletik-WM in Budapest vom 19. bis 27. August. Und ich finde, gerade nach den European Championships, die wir letztes Jahr in München hatten,
sehr geil, ja.
Kann das wirklich, das hat wirklich Potenzial, solche Leichtathletikwettbewerber, die alle in einem Stadion ausgetragen werden. Ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Wenn ich die Chance habe, werde ich auf jeden Fall gucken, den einen oder anderen Wettbewerb dann auch zu verfolgen. Weil das ist, gerade solche Leichtathletik-Sportarten haben eben nur die Chance, sich dann mal wirklich zu präsentieren. Ich glaube, keiner von uns schaut diese Leichtathletik-Meetings sonst wirklich an, geschweige denn, wenn man mal diese WM eben anguckt. Da werden aber unfassbare Leistungen verbracht, von dem her große Empfehlung.
Da würde ich mal direkt mit dem nächsten Tipp reinstarten. Da freue ich mich persönlich sehr, sehr drauf, weil letztes Jahr die deutsche Basketball-Herren-Nationalmannschaft auch schon sehr erfolgreich war bei der Heim-EM, wo sie ja den dritten Platz belegt haben, sind dieses Jahr wieder bei der Basketball-Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und Indonesien dabei. Cool. Also das wird eine ganz, ganz wilde Kombination. Wahrscheinlich auch wieder eher ungünstige Anschlusszeiten. Aber ich sehe die Deutschen da auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden, wenn es um K.O.-Spiele geht. Ich denke, da könnten wir spannende Highlights, oder können wir uns auf jeden Fall auf spannende Highlights freuen. Gerade mit einem Top-in-Form-Spieler, mit Dennis Schröder, der eine richtig gute Saison bei den Lakers gespielt hat. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, wie die performen. Und es sind diesmal sogar ein, zwei mehr NBA-Spieler als letzten Jahr dabei. Also da denke ich, da wird einiges drin sein für unsere Nationalmannschaft, für die Basketballer.
Auf jeden Fall, gerade wenn man letztes Jahr bei der EM Dritter geworden ist und man hat jetzt zum Beispiel auch noch Moritz Wagner dabei und ich glaube noch jemanden.
Maxi Klinger. Hilfe
mit dem Namen, danke, Maxi Klinger. Das könnte gut werden.
Genau. Eine Sache haben wir sogar noch nicht vergessen, Till, das bist du gerade sehr am Verfolgen. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
Ich weiß, worauf ich hinaus möchte. Auch da ist die Frage, wann diese Folge rauskommt. Darum haben wir das Thema, glaube ich, auch bewusst mal ein bisschen außen vor gelassen. Noch läuft Tour de France zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Es geht in die entscheidende Woche. Es gibt noch ein Zeitfahren und dann gibt es noch mal eine letzte Bergetappe. Es ist höllisch eng. Es sind 10 Sekunden, die zwei führenden Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar trennen und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich bin auch gespannt, ob die Folge noch rechtzeitig rauskommt, um die Entscheidung noch nicht jetzt schon quasi, dass die Entscheidung bei den Hörern schon nicht hinter ihnen liegt, aber die geht noch bis zum 23. Juli, also gibt noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch einen ganz besonderen Tipp, Das ist ein ganz tolles Event, wo ich uns drei auch gerne anmelden würde. Das ist also für die Öffentlichkeit, das sind jetzt keine Weltmeisterschaften. Ich habe das aber gefunden heute bei der Recherche. Das ist nämlich ein Marathon. Als Kontext können wir sagen, dass Jona und ich momentan in einer kleinen Läuferphase sind und Luca jetzt auch und wir uns alle eigentlich schon für einen Halbmarathon dieses Jahr nochmal angemeldet haben. Ich habe aber einen Marathon gefunden und der hat es in sich. Dieser Marathon findet nämlich in Médoc statt, in Frankreich, in der Nähe von Bordeaux. Geht über 42 Kilometer.
Guten Wein.
Und die Versorgungsstellen, die zeichnen sich dadurch aus, dass bei denen nur Rotwein serviert wird.
Seine Rebe, Médoc.
Gemeinsam, ja genau, bekannte Rebe. Gemeinsam mit Austern, lokalem Käse, andere Spezialitäten. Und das ist auch bekannt als die längste Weinverkostung der Welt. Hat aber trotzdem eine sportliche Komponente. Du musst nämlich in 6 Stunden 30 im Ziel sein.
Aber das wollte ich gerade fragen, ja.
Du läufst an den ganzen Klöstern, Schlössern, läufst du vorbei. Und wie gesagt, an jeder Verkostungsstelle kannst du dann auch verkosten. Und ich, 3. September 2023, wer da noch nichts vorhat, ich denke, die Anmeldung ist immer noch möglich. Wer da zufällig gerade in der Region Bordeaux ist, ich möchte hiermit eine große Empfehlung aussprechen und denke, das könnte ziemlich witzig werden.
Ja, das denke ich auch. Ja. Geiles Ende für diese geile Folge. Sagt mir wann, sagt mir wo, ich bin da. Das klingt überragend. Das klingt perfekt für uns zugeschnitten. Schön Rotwein schürfen, ein paar Meter laufen. Richtig gute Idee. Da haben die Franzosen dann wieder rausgehauen. Da werden wir noch drüber sprechen, wir drei, glaube ich, über diesen Marathon.
Ich würde sagen, darüber sprechen wir noch. Und ich würde sagen, dann haben wir doch mal das Ding hier gut in den Hafen gebracht, oder?
Das haben wir heute. Dafür, dass wir 2 Jahre nicht gefühlt aufgenommen haben, war das, glaube ich, eine gute Sache. Wir können es noch. Aber jetzt ist eine Sommerpause. Von daher erstmal Erholung. Bisschen richtig. Sommer, Sonne, Sportstunde. Ja, also macht euch eine schöne Sommerzeit. Und mal gucken, wann wir uns wiederhören. Aber ich hoffe bald.
Ich hoffe auf jeden Fall ein wenig eher. Wir geben unser Bestes, dass die Sommerpause diesmal nicht 19 Monate dauert. Und von dem her von mir schon mal ein gut Kick in die Runde. Im Gegensatz zum schlechten gut Kick. Naja. Und dann würde ich sagen, das Schlusswort gehört dir, Luca.
Ja, für meiner Seite auch hat es großen Spaß gemacht, mal wieder nach so langer Zeit aufzunehmen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es jetzt auch bald wieder machen und würde sagen, ich esse jetzt noch einen Zwetschgen mit Simovic Kuchen, also Zwetschgenkuchen. Und damit würde ich sagen, adios muchachos.
Fertig.